oder Domkreuz, wow, wo der Domkreuz so gespielt hat, habe ich immer gedacht, also für mich war das irgendwie so dieses, dass Gott sagt, ich bin in der Ruhe, ich bin nicht der Gott, der sich an erste Stelle drängt und sagt, jetzt guck mich endlich an und mach mit mir, sondern ich bin der Gott, der einen Schritt weiter hinten steht und sagt, komm du zu mir, und wenn du zu mir kommst, dann lasse ich mich wirklich finden, und nicht nur finden in Hinsicht von, dann ist er halt da, sondern dann in Hinsicht von, dann ist er wirklich da, und dann will er trösten, dann will er bei uns sein, dann will er für uns da sein, mit uns Gemeinschaft haben. Ach, ich habe so gedacht, jetzt eigentlich könnte man gleich nochmal über Gemeinschaft Gottes, also so Begegnung mit ihm sprechen, aber das Thema hat man ja schon. Aber ich will ganz vorn ranstellen, was ich heute erzähle, wenn du das ohne die Gemeinschaft mit diesem Gott machst, wenn du das ohne diesen Punkt machst, dass du mit Gott in Berührung kommst, quasi, dass er in dein Leben reden darf, dass er mit dir kommuniziert, dann ist es, glaube ich, umsonst. Dann lass es sein. Und such zuallererst deinen Gott. Such zuallererst den, der dich gemacht hat, der dich kennt, der all das Fantastische ist, was wir gerade gesungen haben. Also wir haben gerade heute Wahnsinns-Liedtexte gesungen, finde ich. Wenn die alle mit Kraft in unserem Leben wären, dann wow, dann wird man wirklich was erleben können. Und wir erleben es vielleicht auch schon, aber dann wäre noch viel, viel mehr möglich, Gott zu erleben und zu sehen, was wirklich bedeutet, dass Gott jeden seiner Kinder liebt. Das ist für mich irgendwie so ein Ding, und das will ich heute auch drüber schreiben, über diese Predigt. Gott liebt seine Kinder, und Gott liebt dich, und Gott liebt auch, und das ist heute unser Thema, die Kinder dort draußen, die noch nicht da sind, die in Ehrenfriedersdorf leben, in Umgebung, in Deutschland, in der Welt, überall. Wir haben ein Thema ausgesucht und haben uns überlegt, was ist wichtig, und wir sind wichtig geworden, dass wir darüber sprechen, dass es neben dem hier ein Dort gibt, eine Welt, die uns als Christen braucht, die uns als Kinder Gottes braucht. Und über diese Welt möchte ich heute sprechen. An, vielleicht kannst du ein bisschen Licht anmachen oder so, das wäre ganz sicher so ein bisschen die, das ist immer schöner, die Leute willst du sehen, und da dusen die ja nicht so weg. Es ist fantastisch zu sehen, wie unsere Gemeinde Schritte macht, und es ist toll zu sehen, was sich hier alles entwickelt. Es ist toll zu sehen, wie Gottes Gegenwart hier wächst und wie das Ausstrecken danach wächst. Und das ist toll zu erleben, wie Gott immer wieder andere Personen quasi herauspickt, wo er sagt, heute hast du das Erlebnis, das lebensverändernde Erlebnis. Heute wirst du erleben, so ist es bei mir heller, heute wirst du erleben, was ich aus deinem Leben machen kann. Das ist für mich, das berührt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Nicht, weil das irgendwie unser Verdienst ist, weil wir es besonders gut machen, sondern einfach zu spüren, dieser Gott ist lebendig. Dieser Gott lässt sich nicht lumpen. Das ist nicht einfach nur ein Pin-up irgendwie für unsere Wand, sondern das ist ein lebendiger Gott. Und Amen, das ist fantastisch. Und wenn du, ich will dir heute noch sagen, hör nicht auf, danach zu streben, mehr von diesem Gott zu erleben. Mir kam so in der Vorbereitung diese Bibelstelle, wo Paulus spricht, den Siegeskranz zu erreichen, wirklich zu kämpfen, nicht nur anzukommen, sondern zu gewinnen. Und ich glaube, dass das auch für unser Leben mit Gott spricht. Wir wollen nicht nur ankommen und irgendwie durchkommen und irgendwie uns wurschteln, sondern wir wollen den Sieg erringen. Und Sieg bei Gott bedeutet seine Gegenwart in unserem Leben, in allen Bereichen. Werde nicht müde und jage dem nach. Mir ist bewusst geworden, dass in diesem ganzen Prozess, ich habe mit Tom noch über das Jagen gesprochen, das verfolgt uns, Tom, in diesem ganzen Prozess des, wir bauen Gemeinde, da ist es irgendwie, eine Gefahr steckt da drin. Und die Gefahr ist, dass wir es uns gemütlich machen. Wir haben jetzt neue Stühle, die sind halb gemütlich, quasi Sitzkissen und extra keine Rückenkissen, dass es nicht ganz so bequem ist. Aber die Gefahr besteht, dass wir in Gemeinde uns zurücklehnen und sagen, es ist so schön, ich komme so gern hierher, es ist so fantastisch, alles, was wir hier erleben, ist so erfüllt. Und ich will gerne hierbleiben, ich will gerne das immer und immer wieder erleben. In der Bibel finden wir die Geschichte, die sagt genau das aus, die beschreibt diese Geschichte. Und zwar ist dort Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, und es waren Petrus, Johannes und Jakobus, und die sind zum Beten auf einen Berg gestiegen, und dort ging geistig gesehen, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, so richtig die Post ab. Und wir lesen in Lukas 9, Vers 29 bis 35. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts ein anderes. Und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das war Mose und Elia. Die erschienen in himmlischer Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Kennt ihr diese Situation? Und das ist so eine Situation. Gegenwart Gottes, spürbar, sichtbar. Gerade aufgewacht irgendwie aus der Lethargie des Lebens, und auf einmal steht dieser Gott in voller Fülle vor dir, quasi in diesen Personen. Und die Jünger, die dort mit waren, haben gewusst, das ist was ganz Besonderes. Ich fühle mich hier so wohl. Ich will einfach nur hier bleiben. Und wie der Erzgebirger natürlich auch entscheiden würde, ich baue ja erstmal mein Haus. Ich will hier eine Hütte bauen, dass wir hier bleiben können, dass wir das festhalten können. Dass wir diesen Moment nicht wieder ziehen lassen, sondern dass dieser Moment hier bleiben kann. Ich will diesen Moment verlängern. Ich glaube, wenn wir das so lesen, dann habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, wie das dann mal im Himmel sein wird. Also wenn schon so eine kleine Begegnung mit von diesen 3 Personen auf einem Berg die Jünger quasi sowas von umgehauen hat, wie wird es dann sein, wenn wir mal bei Gott sein können, wenn wir im Himmel sein können, wenn wir das erleben, nicht nur mit den 3, sondern mit all denen, die wir in der Bibel lesen, die uns vorausgegangen sind, mit all den tollen Menschen und 100%iger Gegenwart Gottes. Die Frage ist nun, was will dieser Jesus von uns, was wir hier auf Erden tun? Er will scheinbar nicht, dass wir die Hütten auf den Bergen bauen und uns zurückziehen und sagen, hier ist es schön, sondern was will dieser Jesus für unser Leben? 2 Bibelstellen habe ich mitgebracht. Die erste, Markus 16, Vers 15. Danach sagt Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Diesen Vers kennen wir doch, glaube ich, alle. Oh nein, Gott schickt mich in die wilde Welt hinaus, ohne Xbox-Fernsehen und Motorrad, Kettensäge, keine Ahnung, was dich in deinem Leben, was dir wichtig ist. Und ich soll dort hinausgehen und Gottes Wort verkünden. Raus aus Geier, Ehrenfriedersdorf, Thum, in die Welt hinein. Wir glauben an die Botschaft des Evangeliums. Wir glauben daran, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass wir befreit sind von unseren Lasten und dass die Trennung zwischen uns und Gott mit dem Vorhang im Tempel zerrissen ist. Dass wir bei Gott sein können, dass wir uns ihm nahen können, jeder, wie ihr hier seid, dass du heute zu Gott reden kannst und dein Leben in einer Minute ein anderes ist. Und wir glauben daran, dass uns dieser Weg mit diesem Jesus und diese Entscheidung für diesen Jesus, dass die uns frei macht, dass die eine persönliche Beziehung hervorbringt mit uns und unserem Gott, dass heilende Buße passiert, dass Vergebung passieren kann, und dass wir uns damit auf dem Weg ins ewige Leben machen. Ist doch vollkommen logisch, dass das weiter hinaus muss als nach Ehrenfriedersdorf, Geier und Thum. Dass es einfach in die Welt hinaus muss. Alle, die an ihn glauben, werden ewiges Leben haben. Ein ganz starker Satz in der Bibel. Bedeutet aber auch, alle, die nicht an ihn glauben, werden kein ewiges Leben haben. Es gibt nicht nur Friede, Freude, Sonnenschein und Happy End, sondern es gibt in der Bibel auch ein Erwachen, wenn es zu spät ist. Und ich glaube, deswegen ist es Gott so wichtig, dass wir hinausgehen in die Welt. Deswegen ist es Jesus so wichtig, dass wir nicht das in uns aufnehmen, unsere Hütten bauen und sagen, ich habe es verstanden, ich habe es in mein Leben eingebaut, ich bin glücklich damit. Und das reicht jetzt aber auch. Sondern so wie es Jesus wichtig war, seinen 12 Jüngern mitzuteilen und diese 12 Jünger losgegangen sind, um sich vielleicht wieder 12 zu suchen oder 10 oder 15, keine Ahnung, in die sie sich investiert haben, so ist es Gott wichtig, dass du beginnst, dein Leben in andere Menschen zu investieren. Wie auch immer die Menschen aussehen. Deine Aufgabe ist es sicherlich nicht, jeden Menschen auf dieser Welt persönlich zu erreichen. So lange lebst du nicht und das schaffst du auch kräftemäßig nicht. Aber deine Aufgabe ist es, deinen Platz zu finden. Deine 12, 10, 8, 5 Leute zu finden, die du prägen darfst, indem du Gottes Wort weitergibst. Die 2. Bibelstelle, Matthäus 5, 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Eine Bibelstelle, die schon in meiner Sonntagsschulzeit, also das ist die Zeit, wo du als Kind hingehst, wenn du christlich erzogen wirst und die ersten Bibelstories quasi mitbekommst, die dort immer und immer wieder gepredigt worden ist. Und es ist in mir drin natürlich, ich könnte es fast auswendig aufsagen. Salz und Licht sein. So einfach ist dieses Bild, dass es eigentlich schon Kinder verstehen können. Da ist nicht viel Intellekt notwendig, um zu verstehen, was es bedeutet, Salz und Licht zu sein. Jeder, der schon mal eine Suppe gekocht hat, weiß, ohne Salz ist diese Suppe fad. Und sie schmeckt nicht. Damals war sogar das Salz noch quasi der Kühlschrank der Moderne. Alles, was in Salz eingepackt worden ist, hat sich gehalten. Alles, was nicht in Salz eingepackt worden ist, war innerhalb kürzester Zeit schlecht. So wichtig war es, dieses Salz zu haben. Was bedeutet das nun? Was ist meine Aufgabe? Ich habe an der Stelle einen Limokasten mitgebracht. Und diesen Limokasten, heute kriegt jeder, der nach Hause geht, quasi einen Limokasten mit, damit er sich bei sich im Ort oder wo auch immer er ist, auf Arbeit auf diesen Kasten stellen kann und Gottes Wort predigen kann, ohne dass es jemand gefragt wurde, einfach raus damit. Oder dass du hinausgehen kannst, Menschen umarmen, dass du dich in die Welt stürzt und wild Jesus durch die Gegend brüllst. Sarkasmus Ende. Nicht falsch verstehen, es ist manchmal gut in unserem Leben, dass wir solche Bierkastensituationen oder Limokastensituationen haben, dass wir uns herausfordern, dass wir auch mal was wagen, um einfach ein Stück weit, für mich ist es immer so, um zu zeigen, Gott, du bist mir mehr wert als ich selbst, als mein Gefühl von, ja, keine Ahnung, ihr kennt das vielleicht so, sich zu blamieren, ist das Gegenteil davon, wie geehrt zu werden und angesehen zu werden. Und manchmal, wenn man sich auf so einen Bierkasten stellt und was wagt, dann ist man nicht mehr der Angesehene. Im ersten Moment schon, aber spätestens, wenn man jetzt von Jesus erzählt und es keiner hören möchte, dann sinkt das so ein Stück weit rapide. Ich glaube nicht, dass wir in erster Linie dazu berufen sind, wildfremden Menschen was von Jesus zu erzählen, ohne dass irgendwie einer gesagt hat, jetzt mach das mal. Der Unterschied zwischen dem Punkt 1, geht hinaus in die Welt, und dem Punkt 2, seid Salz und Licht, liegt bei mir im ersten Moment darin, das eine ist was Aktives, das könnte man vielleicht so ein Stück weit mit dem Bierkasten verbinden, geht hinaus in die Welt, also ich mache was Aktives, einen Schritt. Und das zweite, Salz und Licht sein, das ist etwas, das kann ich nicht hervorbringen, das ist was, was in mir drin liegt. In dem Moment, wo ich eine Entscheidung für Jesus in meinem Leben getroffen habe, bin ich Salz und Licht in dieser Welt. Da müsst ihr euch bewusst sein. Das ist nicht eine Aufgabe, die wir heute nach Hause nehmen, wir werden ein bisschen salziger und ein bisschen lichtreicher. Oder wir werden überhaupt mal Salz oder Licht. Ihr seid's bereits. Ihr seid entzündet mit dieser Entscheidung für Jesus. Und in dieser Bibel finde ich nirgendwo diesen Vers, nimm den Bierkasten aus deinem Schrank oder den Limokasten, stell ihn auf einen Platz und erzähle irgendwas, was dir vielleicht gerade wichtig ist an dieser Beziehung mit Gott. Aber ich glaube, dass in dieser Bibel viel mehr steht. Mitch, geh dort, wo du arbeitest. Geh dorthin, wo ich dich hingestellt habe. Geh vor deine 60 Mitarbeiter und sei dort Salz und Licht. Veränder du diese Atmosphäre in deiner Firma. Veränder du die Atmosphäre mit den Menschen, die mit dir in Berührung kommen. Das sind die Menschen, die wahrnehmen können, ob es hell oder dunkel ist. Ob es würzig oder fad ist. Und das sind auch die Menschen, die genau das Licht brauchen. Ich war vor zwei Wochen war ich auf einem Kongress für christliche Führungskräfte und dort waren eine Menge an Geschäftsführern, an Abteilungsleitern, an Crownstartern, an den wildesten Leuten quasi, die man kennenlernen kann. Und die haben ganz, ganz viele davon haben von ihrem Business quasi gesprochen, also von dem, was sie beruflich tun. Und im gleichen Moment haben sie davon erzählt, wie sie an ihrem Arbeitsplatz Jesus leben. Die haben nicht davon erzählt, was die besten Aufhänger sind irgendwie, was das Beste ist, was ich sagen kann, welche Geschichte in der Bibel sich am besten eignet, um in einer Firma erzählt zu werden, sondern die haben davon erzählt, wie sie Werte festgelegt haben, wie sie Veränderungen gelebt haben, wie sie Licht in Firmen gelebt haben und angefangen haben, dass Menschen gekommen sind und zu ihnen gesagt haben, was ist das in dir? Warum machst du das nicht so, wie die Welt das macht? Es sind Zulieferer zu den Leuten gekommen und haben gesagt, warum behandelst du uns so fair? Die ganze Welt ist unfair. Dort muss ich nicht viel von Jesus erzählen. Dort bin ich einfach Licht und Salz. Dort verändere ich Atmosphäre und Umwelt, indem ich anders bin als das, was sonst in dieser Welt passiert. Dort ist halt dieser Unterschied zwischen diesem Lebensstil. Ich komme Samstag in meine Gemeinde und dort bin ich berührt, dort habe ich die Erlebnisse mit Gott und dort bin ich vielleicht auch anders. Dort gehe ich danach auf Leute zu, dort stelle ich Fragen, dort will ich wissen, wie es dem anderen geht. Dort überwinde ich mich auch auf neue Leute zuzugehen und zu sagen, Mensch, wer bist du, warum bist du hier, was berührt dich, was hat dich vielleicht an der Predigt angesprochen, darf ich für dich beten? Dort geht das Ganze einen Schritt weiter und bedeutet, ich nehme das mit aus diesem Gebäude heraus, dort, wo ich hingehe. Und lebe dort Unterschied. Lass mich dort von Gott einsetzen. Ich habe leider so festgestellt, dass wir Menschen manchmal dazu neigen, dass wenn wir irgendwas gut erleben, dann kommt eher sowas rein, dass wir uns versuchen, von dieser Welt fernzuhalten, damit es nicht wieder gestohlen wird, damit es nicht wieder weggenommen wird. Die Welt ist schlecht, jawohl, das ist sie. Und wenn ich jetzt als guter Gottesdienstbesucher, der heute gute Erlebnisse gesammelt hat, ab morgen wieder auf Arbeit oder übermorgen wieder auf Arbeit gehe, dann bin ich ja wieder mit dieser dunklen Welt konfrontiert und auf einmal bricht wieder alles zusammen und am besten, ich gehe da gar nicht mehr hin. Es gibt so manchmal sogar so eine Mentalität, das Beste, was du tun kannst als Christ, ist quasi für Gemeinde zu arbeiten oder für ein christliches Werk und alles niederzulegen, was du in deinem Leben vorher gemacht hast. Die Kinder am besten nur auf christliche Schulen zu schicken, nur in christliche Kreise, dass Hobbys alle irgendwie in der Gemeinde anzusiedeln. Weil hier ist die Insel der Glückseligkeit. Ich möchte heute nichts gegen christliche Schulen sagen. Und du brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn dein Kind dorthin geht. Und ich will auch nichts dagegen sagen, wenn du für Gemeinde arbeitest. Wenn Gott es dir aufs Herz gibt. Aber nicht als Fliehen aus dieser Welt. Als Fliehen vor der Herausforderung dieser Welt. Ich habe vor kurzem eine Predigt zu diesem Thema gehört und dort hat der Referent darüber gesprochen, was Gemeinde eigentlich ist und hat es mit zwei Schiffen verglichen. Das Beispiel ist wahrscheinlich auch schon so alt wie die Kirche, aber ich sage es trotzdem. Die Frage ist, ist unsere Gemeinde, ist deine Gemeinde ein Luxuskreuzfahrtschiff? Ihr kennt die alle, das ist ja quasi der Urlaub gerade, der schlechthin. Du kommst an einem wunderschönes Schiff, du nimmst quasi dein Hotel überall mit hin. So hat es bei uns jetzt auch einer im Reisebüro angepriesen, mach doch eine Kreuzfahrt. Dein Hotel ist mit dir, 4 Sterne und du reist quasi an die verschiedenen Orte. Guckst dir das an, es sind tolle Leute an Bord, du hast tolle Beschäftigungen. Das ganze Schiff ist quasi von Luxus nur so voll. Es gibt für Kinder Programme, es gibt für Erwachsene Programme, es gibt Casinos. Alles, was du dir vorstellen kannst und natürlich gutes Essen. Und alle sind so langsam auf dem Weg und es ist wunderbar, quasi der Weg ist das Ziel. Oder ist unsere Gemeinde eher ein Flugzeugträger? Unbequem, rostig, harte, stählerne Männer, Flugzeuge, die alle paar Sekunden irgendwie in den Himmel geschossen werden. Es ist laut, es ist unangenehm, die Kajüten sind eher klein und unausgestattet. Was soll unsere Gemeinde sein? Das Kreuzfahrtschiff, auf dem wir alle sitzen, uns wohlfühlen und wunderbar in den Hafen Himmel quasi einfliegen? Oder wollen wir uns als Gemeinde eher dazu verstehen, dass von uns Flugzeuge abgeschossen werden, also jetzt im übertragenen Sinne Menschen von diesem Berg geschossen werden in diese Welt hinein? Mir ist in dieser Zeit in Karlsruhe ganz neu nochmal bewusst geworden, dass Gemeinde eher die Halbzeitpause in einem Fußballspiel ist. Dort kommt das Team nochmal in die Kabine und ist teilweise lediert, quasi hat Verletzungen, ist K.O., braucht vielleicht Trost, je nachdem, wie die erste Halbzeit gelaufen ist, oder lässt sich auf die Schulter klopfen und sagt, weiter so, das schaffen wir. Dass du einen Platz hast, wo du auftanken kannst. Dass du einen Platz hast, wo du einen warmen Tee bekommst, wo ein Pflaster auf deine Wunde geklebt wird, damit du wieder hinaus kannst in die zur zweiten Halbzeit, das Team, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, auch wenn das unangenehm ist und der Luxus, das Luxuskreuzfahrtschiff definitiv besser ist, also vom drauf leben. Ich glaube, dass wir uns diesem Unangenehmen stellen müssen, dass Gemeinde tatsächlich nur ein Ort ist zum Auftanken, damit wir hinausgehen können, damit wir in unserem Leben stehen können, damit wir in der Dunkelheit bestehen können. Es bringt ja nichts, ein Licht quasi ins Licht zu tragen, damit es noch etwas heller ist. Sondern das Licht muss dorthin, wo eben noch wenig Licht scheint. Im Johannes 15, Vers 5 lesen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wieder das, was ich letzte Woche erzählt habe. Wir gehören zu Jesus. Wir haben es vor uns gerade gesungen. Wir stehen auf dem Fundament Jesus. Es gibt kein anderes Fundament, auf dem du deinen Glauben, deine Gemeinde, dein Leben aufbauen kannst, als auf diesem Jesus. Und ich habe festgestellt, dass es nichts bringt, heute aus diesem Raum zu gehen und zu sagen, okay, Gott hat mich dort hingestellt und ab morgen ist es meine Aufgabe, egal ob das Menschen wollen oder nicht, ich erzähle denen früher als allererstes von Jesus. Ich gehe auf meine Arbeit, meine Sekretärin ist die erste Frau, die mir begegnet. Ich erzähle der im ersten Moment, was ich am Wochenende erlebt habe, ob die das jetzt hören will oder nicht. Ich glaube, es geht viel darum zu verstehen, dass, was ich vor uns am Anfang gesagt habe, die Predigt ist nichts wert, wenn wir keine Beziehung, keine lebendige Beziehung mit diesem Jesus leben, wenn wir keine Gemeinschaft mit diesem Jesus haben, wenn wir keine Momente haben, wo dieser Jesus in unser Leben sprechen kann. Der Arne war vor kurzem hier, vielleicht schon ein Jahr her, vor kurzem ist den war Begriff, war vor einem Jahr vielleicht hier und hat davon erzählt, dass er festgestellt hat, dass es in seinem Leben und im Leben von Christen so eine Sprache der Ernte gibt. Was ist diese Sprache der Ernte? Diese Sprache der Ernte sind Situationen, wo du merkst, dass sich was anbietet, dass irgendwie so ein Knistern in der Stimmung ist, jetzt wäre ein guter Moment von Jesus zu erzählen. Jetzt ist irgendwie eine Tür offen. Vielleicht sind es Menschen, die sich auf einmal ihr Herztür öffnen, die von ihren Problemen erzählen, die erzählen, wie ihre Ehen aussehen und wie kaputt vielleicht manches ist, die erzählen, dass sie Angst vor Krankheiten haben, die Angst um ihre Kinder haben, die keine Ahnung, was die für Probleme haben. Gibt es Tausende auf dieser Welt. Probleme sitzen wie Sand am Meer. Und auf einmal öffnet sich ein Mensch und du merkst, hier ist was Besonderes. Und das hat Arne beschrieben so als diese Sprache von Ernte. Das bedeutet, wenn du dort an diese Stelle trittst und das ernst nimmst und dort von Jesus erzählst und dort davon erzählst, wie du mit den Kämpfen in deinem Leben umgehst, dann, das ist wie so ein Katalysator quasi, dann wird was beschleunigt, was Gott vorbereitet hat. Dann bist du der, der tatsächlich was aussprechen kann und es fällt in das Herz des anderen. Und Ernte deswegen ist halt so dieses Ding, wir sehen Gottes Wort und auf einmal passiert was, auf einmal entsteht in jemand anderem diese Pflanze. Diese Pflanze Glauben, wenn man es jetzt als Bild so nehmen möchte. Ich habe das vor dieser Zeit in Karlsruhe ganz lebendig erlebt. Ich war früh beim Bäcker, was ich immer tue am Wochenende, und habe dort den Mann getroffen, von dem wir unseren Hund haben. Und wie auch immer, dieser Mann hat angefangen, mir aus seinem Leben erzählen, quasi in dieser Fünferreihe, bis du dran bist, deine Brötchen zu bestellen, was mir völlig unangenehm ist am Wochenende, früh beim Bäcker, im Stress, weil ich weiß, zu Hause warten quasi hungrige Kinder auf ihre Brote, dann noch über irgendwas zu reden, sondern ich will dann das relativ schnell abwickeln. Und der erzählt mir dort aus seinem Leben. Und ich habe gespürt, das ist ein besonderer Moment, und ich habe mich entschieden, nichts zu erzählen. Ich habe mir das angehört, habe mir auf die Schulter geklopft, habe gesagt, wird schon wieder, und bin mit meinen Brötchen quasi nach Hause gefahren. Als ich im Auto nach Hause war, habe ich gespürt, dass ich ein Stück enttäuscht von mir selbst war, dass ich die Situation eben nicht beim Schlawittchen genommen habe und gesagt habe, jetzt erzähle ich was von Jesus, der bietet sich gerade was an. Und ich habe zu Jesus gesagt, okay, kann ein Zufall gewesen sein, was gerade passiert ist, muss aber nicht, wenn es keiner war, will ich die Situation irgendwann nochmal haben. Das solltest du nie sagen. In dieser Woche laufe ich mit Rosa quasi durch Geier und komme an unten, kurz vor unserem Haus quasi, ist ein größerer Parkplatz, komme dort an und in dem Moment fährt der Mann auf der Straße unten vorbei, sieht mich, grüßt, fährt mit dem Auto raus auf diesen Parkplatz, bleibt stehen, knuddelt meinen Hund bald zu Tode, vor Freude ihn zu sehen. Und ich stehe wieder dort und denke, eigentlich will ich gerade nach Hause, es fängt an zu nieseln, ich habe keine Lust jetzt gerade irgendwie längere Gespräche zu führen, es ist toll, dass du meinen Hund liebst und wir können auch mal gemeinsam spazieren gehen, aber ich muss los. Und genau das habe ich gemacht, ich habe wieder nicht von Jesus erzählt und habe wieder meinem Leben vorgezogen quasi und bin diesen Menschen aus dem Weg gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber ich war zutiefst erschüttert von mir selbst, wo ich dann zu Hause war und der Hund wieder trocken und ich drin und alles wunderbar, war ich zutiefst erschüttert, dass ich an dieser Situation eben nicht meinen Mund aufgemacht habe. Und ich habe überlegt, was das ist und festgestellt, dass es eigentlich ist, meine persönliche Angst eben genau diesen Ruf, was auch immer das ist, zu verlieren. Dass dieser andere Mensch sagt, keine Ahnung, was du von mir willst, mit diesem Jesus brauche ich gerade nicht. Und ich saß wieder in diesem Karlsruhe quasi in einer dieser Reihen zwischen den Geschäftsmännern, die alle so toll erzählen, wie sie ihr Leben prägen, also die ihre Firma prägen, ihr Umfeld und wie das alles fantastisch ist und was für tolle Dinge da passieren. Und habe festgestellt, wenn ich nicht anfange in meinem Leben diese kleinen Situationen zu leben, dann werde ich die anderen nie erleben. Dann werde ich in 4 oder 2 Jahren oder wann auch immer wieder das ist, dort sitzen und werde wieder tolle Geschichten hören und werde sagen, gut, in den anderen Leben ist es passiert, in meinem ist es nicht passiert. Ich habe Jesus an der Stelle wieder gesagt, ich will ihn nochmal treffen. Bis jetzt ist es nicht passiert. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich das nächste Mal meinen Mund auftun werde. Und ich bin tatsächlich aus diesem Karlsruhe wiedergekommen und ich habe gemerkt, dass Gott mich herausfordert. Dass Gott sagt, meinst du es wirklich ernst mit dieser Entscheidung? Meinst du das ernst, dass ich bin irgendwie dorthin gefahren, ich möchte es kurz erzählen, so mit diesem Ding, ich fühle mich ich weiß nicht so richtig, auf welchem Bein ich stehen soll. Ich fühle mich total zur Gemeinde hingezogen und liebe meine Gemeinde. Ich liebe es, hier zu sein, hier vorn zu stehen, zu predigen, Lobpreis zu machen, mit euch dann zu sitzen und zu essen. Das ist alles Dinge, da geht mein Herz drin auf. Auch wenn ich dann irgendwann wieder nach Hause will, weil ich letzte Woche, wer aufgepasst hat, wann wieder meine persönliche Zeit brauche. Aber ich liebe es. Und irgendwie habe ich manchmal so auf dem anderen Bein gespürt und jetzt stehe ich noch mit diesem anderen Bein in dieser Wirtschaft, diesem Schlamm von alle wollen nur mehr Geld verdienen und wollen es dir wegnehmen und es immer Sorge und so weiter. Und ich habe immer so Gott gefragt, Mensch, wäre es denn nicht einfacher? Ich würde auch noch hier arbeiten und es wäre alles einfacher, es wäre leichter. Und ich habe an diesem Wochenende gelernt, dass Gott mich absichtlich auf dieses Bein gestellt hat und dass ich dort das sein kann, was in dem Moment gerade kein anderer sein kann. Wenn ich die Entscheidung treffe, das, was ich hier lerne, und das heißt nicht, dass ich das Bein mir abhacke und deswegen Gemeinde egal ist, weil ich brauche jetzt mehr Zeit für Beruf, sondern wenn ich lerne, was ich auf diesem Bein zu stehen, also das, was alles so passiert in Gemeinde, wenn ich das in mein Leben umsetze, dann werde ich mit diesem Bein die kleine Weltfirma verändern. Weil ich anders bin, weil ich andere Werte lebe, als vielleicht die Welt es lebt und Menschen zum Nachdenken kommen. Das ist dann wieder Gottes Aufgabe, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Also du bist nicht der irgendwie, es muss in 5 Wochen 5 Leute sein, dann hast du Erfolg. Das liegt völlig bei Gott, da kannst du dich zurücklehnen. Warum erzähle ich das alles gerade? Und jetzt habe ich so eine letzte Folie und die ist falsch, weil ich gerade noch einen dritten Punkt ergänzt habe im Lobpreis. Also die 2 sind, die jetzt dran stehen, nicht vollständig. Ich möchte, dass ihr was mit nach Hause nehmt heute. Der erste Punkt, den ihr mit nach Hause nehmen sollt, du kannst nichts ohne Gott tun. Das ist schön dahingesagt, du kannst nichts ohne Gott tun. Das lässt sich leicht über die Lippen gehen. Aber auch das Christlichste, was du tun kannst, quasi, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, kann ohne Gott sein, kann ohne Gottes Auftrag sein, kann ohne das sein, dass Gott sagt, jetzt, Mitch, das ist dein Bereich, das ist dein Schritt, den du gehen sollst. Du benötigst Gespür für Gottes Reden, du benötigst Training darin, Gottes Stimme zu hören. Deswegen kann man sich, glaube ich, nie genug Seminare antun, Gottes Stimme zu hören, weil das Ultima Ratio ist. Du kannst nur eine gesunde Beziehung leben zu jemandem, mit dem du dich unterhältst. Du kannst es gerne mal anders versuchen, aber mach's doch mal im Menschlichen. Unterhalte dich mit jemandem nicht und mach das ein Jahr lang und jetzt ist die Frage, was am Ende dabei rauskommt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Gott mit dir reden möchte und dass dieser Gott nur darauf wartet, dass wir ihm diese Frage stellen. Der zweite Punkt, der steht jetzt nicht an der Tafel oder am Beamer. Du bist nicht zufällig dort an dieser Stelle, wo du gerade stehst. Wenn du immer noch glaubst, dass dein Leben quasi eine Reihung von Zufällen ist und du musst dich irgendwie durchkämpfen, dann darf ich das sagen, ich weiß nicht, ob wirklich Zufall existiert, wenn ein Gott existiert. Wenn ich diesen Gott frage, wo ich arbeiten soll beispielsweise, und ich weiß, viele von euch stellen diese Fragen, und dann bin ich an diesem Fleck, dann bin ich nicht einfach nur ein Schaf unter Wölfen, sondern dann bin ich ein Licht manchmal in der Dunkelheit. Und Das bedeutet, nimm diesen Platz auch an. Das ist ganz wichtig, nicht sich die Gedanken zu machen, Mensch, wie schaffe ich es denn irgendwann mal mit voller Kraft auf dem rechten Bein zu stehen und quasi für Gemeinde zu arbeiten und alles super zu haben, sondern nimm das linke Bein in deinem Leben an, in dem du stehst in dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass wenn du schon ehrenamtlich arbeitest, dass du ab heute sagen musst, also ehrenamtlich, Quatsch, vollzeitig für Gemeinde arbeitest, leg das jetzt nieder und such dir wieder eine richtige Arbeit, so irgendwie nach dem Motto, nein, darum geht's nicht. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, weil dir Gott das wichtig gemacht hat auf deinem Herzen, dann ist das genauso dieses Reden Gottes. Aber wenn du an deiner Arbeitsstelle stehst und das genauso annimmst, dass Gott dich dorthin gestellt hat und sagst, Gott, ich bin bereit, diese Sprache der Ernte zu sprechen. Ich bin bereit, einfach dort hineinzutreten. Dann verspreche ich dir, du wirst es erleben. Du wirst erleben und es wird nicht ständig sein und Gott wird dich dort eigentlich so herausfordern, dass du irgendwann umfällst und sagst, ich rede gar nicht mal über Arbeit, nur noch über Glauben. So wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber du wirst Situationen erleben, wo sich deine Mitarbeiter, deine Kollegen, deine Schulfreunde, deine Studienkollegen auf einmal ihr Herz öffnen und dort was passiert. Ich erinnere mich gerade an eine Situation meines Studiums. Dort war ich, bis zum Studium halt so ist, man geht in seiner Freizeit ab und zu was trinken und das ist dort immer so abgelaufen, ich habe es ja schon mal erzählt, glaube ich, dass das eigentlich so losging, man glüht schon mal 2 Stunden vor, damit es nicht ganz so teuer wird am Abend und damit man aber den gewissen Pegel erreicht, der Glückseligkeit. Und ich habe das irgendwie nie gemacht und habe mich auch nie abends betrunken, also man hat schon was getrunken und war lustig dabei, aber halt nicht dieses, ich habe keine Ahnung, wie ich gestern nach Hause gekommen bin. Und irgendwann saß ich neben meinem Studienkollege und er sagte zu mir, sag mal, warum bist du da so anders? Warum besäufst du dich eigentlich nicht? Gibt doch genug Grund dafür, quasi mal so den Frust runterzutrinken. Und ich konnte tatsächlich in dem Moment, konnte ich dem vom Glauben erzählen. Ich konnte dem erzählen, dass ich kein Problem mit Alkohol habe, sondern Alkohol ist okay. Also ist jetzt nicht irgendwie, nicht, dass er heute nach Hause geht und sagt, das darf ich nicht mehr trinken. Natürlich darfst du Alkohol trinken. Aber ich habe ihm erzählt, dass Alkohol nicht das sein soll, was ich brauche, um runterzukommen, um mein Leben quasi mal wieder zu entschleunigen. Gespräch Ende. Was in ihm passiert ist, keine Ahnung. Wie er jetzt gerade unterwegs ist, keine Ahnung. Aber ich durfte erzählen, dass es einen Gott gibt, der mich runterholt und zu dem ich kommen kann. Und diese Woche habe ich, also letzten 2 Wochen, erlebe ich das auf Arbeit tatsächlich genauso. Es gibt Menschen, die sich auf einmal mir öffnen, wo ich manchmal völlig überfordert bin. Die erzählen mir von privaten Problemen zu Hause und so weiter. Und ich denke dann immer an meinem Stuhl so, ja, was ist jetzt die perfekte Antwort? Und ich frage dann immer jetzt zur Zeit Gott und sage, ich will irgendwas von dir erzählen. Und wenn es 2 Sätze sind und der andere vielleicht denkt, das hat mir jetzt überhaupt nicht geholfen, eigentlich wollte ich mehr Geld, dann sage ich dem die Sätze trotzdem. Und ich erzähle dem, dass ich nicht nur die Firma leite, sondern dass ich auch in eine Gemeinde gehe, dass ich hier predige und dass ich an den Gott glaube, der machtvoll ist und dass ich ihm das ans Herz lege, dass er zu diesem Gott redet und sich mal über sich einfach zeigen lässt, dass dieser Gott nicht irgendwo im Schrank steht, sondern dass er in seinem Leben eingreifen möchte. Jetzt kommt der 3. Punkt. Ich will dich, und das habe ich jetzt schon indirekt getan, ich will dich ermutigen, heute an diesem Tag eine Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung, die wirkt vielleicht im ersten Moment groß oder klein, je nachdem, wie du zu dem Thema stehst. Ich will dich ermutigen, die Entscheidung zu treffen, dass du diese gottgegebenen Situationen in deinem Leben beantwortest. Das ausprobierst. Und das ist nicht viel, was da eigentlich verlangt ist. Das ist auch nicht dieses, wir müssen den Limokasten mitnehmen und morgen stehen 10 Leute in Ehrenfriedersdorf auf dem Markt und blamieren sich, sondern es geht wirklich, diese vorbereiteten Situationen Gottes in deinem Leben zu nehmen und umzusetzen. Einfach sich einsetzen zu lassen. Wir hören immer so gerne Geschichten von Leuten, die hierher kommen und erzählen, oh, ich habe das absolut krasse erlebt, ich habe jemanden in der Stadt getroffen und Gott hat mir das wichtig gemacht, ihm zu sagen, blau. Und dann bricht er in Tränen aus und sagt, ja, ich habe diese Woche zu Gott gesagt, dass ich was Blaues sehen muss. Und jetzt sagst du blau zu mir. Das sind auch so die Geschichten, die uns manchmal so, Gott, warum machst du dieses komische Ding? Das war jetzt ein Beispiel. Ja. Die Situationen passieren nur dann, wenn ich bereit bin, diese Sprache zu sprechen. Wenn ich bereit bin, mich einsetzen zu lassen. Wenn ich bereit bin, loszulaufen, wenn Gott sagt, lauf los. Und es kann auch was Komisches dabei rauskommen, nämlich, was willst du jetzt gerade von mir? Aber es kann auch dabei rauskommen, dass Menschen auf einmal ihr Herz öffnen, dass Menschen sich zu Jesus bekennen, dass sie ihre Sünden bekennen, dass sie gerettet werden und dass im Himmel eine Feier stattfindet, die mit unserem Lobpreis nicht zu vergleichen ist. Wir werden erleben, dass Menschen gesund werden, dass Menschen Heilung erleben, dass Buße passiert. Und das alles nur, wenn wir uns entscheiden, in diesen Riss zu treten. Ich will euch gerne am Ende, ihr könnt hier als Musiker gern die Bühne betreten. Ich will euch gerne am Ende zwei Dinge praktisch machen quasi. Ich will euch in einer Hinsicht segnen, weil das war für mich ganz wichtig, auch irgendwie das nochmal so für mich, und das haben wir als Älteste auch nochmal gemacht, so, wo wir jetzt, wir waren mal so ein Wochenende weggefahren und da haben wir jeden nochmal so in seinen Platz hineingesegnet, und das war für mich ganz wertvoll, weil ich gemerkt habe, dass mit so einem Segen Gottes, das ist halt einfach so ein dahingesprochenes Gebet, denkt man ja immer, aber mit diesem Segen Gottes manchmal Gott nochmal viel kraftvoller in Situationen unseres Lebens hineinkommt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du die Chance hast, und da wird vielleicht der Dom dann wieder fantastisch dazu spielen, kann er ja, meint, sehr gut, die Chance hast, mit Gott mal kurz ins Gespräch zu kommen. Es wäre schade, wenn jetzt gleich wieder die Musik quasi in voller Kraft hier ist und dann gehst du zum Essen und dann ist das alles runtergefallen, sondern ich wünsche mir, dass du kurz mit diesem Gott darüber sprichst, wie das in deinem Leben aussehen kann. Ich brauche, glaube ich, nicht so viel jetzt noch am Ende, euch schlechtes Gewissen zu machen, wie traurig das ist und wie viele Leute hier draußen auf dieser Welt ohne Gott durchs Leben gehen und am Ende ihres Lebens erschrecken werden. Ich glaube, euch ist das bewusst, weil ihr das Geschenk in eurem Leben angenommen habt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Glas werden, was überfließt. Und wir sind dazu berufen, überzufließen. Und das ist ein fantastisches Bild, weil das bedeutet, wir füllen uns selbst und es ist mehr, als wir tragen können. Und es geht hinaus. Genau. Habt ihr Bock dazu, also Lust, Entschuldigung. Habt ihr Lust, dazu aufzustehen, wenn man Segen Gottes empfängt? Und die andere Generation, habt ihr Bock, dazu aufzustehen? Gott, ich will dir von ganzem Herzen danken, dass du mit uns Leben lebst und dass wir in unserem Leben nicht alleine unterwegs sind. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, Jesus. Wir wollen uns heute nochmal ganz aktiv auf das Fundament von dir stellen. Wir wollen wirklich sagen, Herr, nichts in unserem Leben hat Wert, Bestand, lohnt sich hinterher zu rennen, wenn es nicht auf dir gründet, Herr. Danke, dass du Jesus bist. Danke, dass du ein festes Fundament bist für unser Leben. Und Herr, ich will wirklich Segen aussprechen jetzt in diesen Raum, Herr, für jeden Einzelnen, Herr. Und ich weiß nicht, wo jeder steht. Das weißt du besser wie ich. Du kennst jeden Einzelnen. Und ich will wirklich Segen aussprechen für den Bereich in deinem Leben, wo du stehst. Für deine Arbeitsstelle, für deine Schulklasse, für deine Studiengruppe, für, ja, keine Ahnung, für deine Ehe, für deine Familie. Dort, wo Gott dich hineingesetzt hat. Und ich will dich segnen, dass du es annimmst als Platz, wo Gott dich hineingestellt hat. Ich will dich segnen damit, dass du heute die Entscheidung treffen kannst, wie auch immer das dann im Endeffekt aussieht ab morgen. Aber dass du heute die Entscheidung treffen kannst, ich bin bereit, die Sprache des Himmels zu sprechen. Ich bin bereit, die Worte auszusprechen zur richtigen Zeit, wenn du Jesus es willst. Und Herr, ich will das heute nochmal stellvertretend machen. Ich will wirklich sagen, Herr, dass ich mich in die Situation einsetzen lassen möchte, Herr. Dass ich nicht länger auf mich für mich selbst schämen möchte, sondern dass ich mutig und kühn sein möchte, Herr. Deine Story zu erzählen, Herr. Das zu erzählen, was du in meinem Leben verändert hast, Herr. Damit es andere Leben auch verändern kann. Jetzt habt ihr kurz mal Zeit, einfach so mit Gott selbst mal so ins Gespräch zu kommen und vielleicht nochmal so zu gucken, wo bin ich denn eigentlich hingestellt? Wo renne ich denn die ganze Zeit eigentlich weg? Und sich mit beiden Beinen dort hineinzustellen. Danke, Herr, dass jetzt schon Aussaat beginnt, Herr. Dass es nicht das ist, wenn wir irgendwie es hinausschmeißen, sondern dass es, wenn wir dieser Erkenntnis kommen, Herr, dass du uns verwenden möchtest zum Bau deines Reiches, Herr. Zum Hinaustragen deines Wortes in diese Welt, Herr. Dann beginnt Saat, weil du wirst nie sehen, Herr, wenn Herr, wenn es eh keinen Sinn hat, Herr. Sondern du wirst dort sehen, Herr, wo prächtige Felder warten, wo prächtige Wälder wachsen. Und Herr, ich wünsche mir diese Wälder in unserem Leben, Herr, dass wir erleben können, dass tatsächlich, wenn du einkehrst in unser Leben, in Situationen, in das, wo wir sind, wo wir stehen, Herr, dass sich wirklich was verändert, Herr. Und dass Menschen nachfragen, Herr. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen eigentlich, dass diese Welt eben nicht verloren geht, Herr. Wir wollen es mit diesem Herzenswunsch, den du hast, Herr, geht hinaus in die Welt und alle, die an dich glauben, werden ewiges Leben bekommen, Herr. Das liegt dir extrem auf dem Herzen, glaube ich, Gott. Und es ist noch viel, viel wichtiger, als die tollste Gemeinde zu bauen, Herr, ist, dass deine Kinder dich wiederfinden, Herr. Schenk uns wirklich in den Situationen, wo wir drohen wegzulaufen, wo wir Angst haben, wo wir uns selbst wichtiger schätzen als das, was du zu sagen hast. Herr, schenk uns in Situationen wirklich diesen Blick, deinen Blick auf diese Person, die vor uns steht, Herr. Und dass sie verloren gehen wird, wenn sie dich nicht in ihrem Herzen annimmt, Herr. Und umgekehrt, dass wir sie in den Himmel geleiten dürfen, Herr. Und danke, dass der Himmel was Fantastisches ist, Gott. Nichts, was langweilig und zu golden, zu weiß oder irgendwas ist, Gott, sondern dass es fantastisch ist, Herr. Dass es jeder benötigt, Herr, in seinem Leben. Schenk uns eine Vorfreude darauf, Herr, und diese Vorfreude soll überspringen. Das, was du gemacht hast, ist perfekt, Herr. Und ich segne euch wirklich mit einem Reden Gottes in eurem Leben, dass ihr diese Momente auch verstehen könnt, dass ihr lernt und lernt und lernt, Gottes Stimme in eurem Leben als selbstverständlich anzunehmen. Ich segne euch damit, offene Ohren zu haben und die Möglichkeit auch mal rauszutreten aus dem Lebensstress und zu erkennen, warum und wieso und weshalb Gott dort hinten rangestellt hat. Lass uns diese Fragen stellen, Herr. Wieso, weshalb, warum? Und lass uns erleben, Herr, dass du Antworten hast, Herr, und dass du fantastische Dinge mit uns machen möchtest. Amen.